Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Dragnet ist der Originaltitel von Schlappe Bullen beißen nicht, den der Benedikt und ich gerade gesichtet haben. Und es könnte jetzt sein, dass das jetzt eine ganz schön lange Geschichte wird, obwohl wir gar nicht so gut vorbereitet sind. Aber auf jeden Fall gibt das Thema eine Menge her, wenn man sich da auch tiefergreifend mit beschäftigen wollte. Der Film, kommen wir dann gleich zu, ist von 1987 und basiert auf der gleichnamigen Serie. Und die fing ursprünglich mal an im Jahre 1949, aber erstmal als Hörspiel, kam im Radio. Das war für seine Zeit, deswegen auch für den Tobi wahrscheinlich relativ interessant. Und du hast ihn wahrscheinlich auch deswegen vielleicht bestellt als Hörspielfan, weil der sehr aufwendig, also die Serie damals schon sehr aufwendig produziert wurde, wo auch immerher die Quellen jetzt kommen. In so ein normales Hörspiel hatte da immer zwei Tontechniker angeblich am Start und für Dragnet wurde 49 schon 5 eingesetzt. Also der Schöpfer des Ganzen hat das sehr professionell betrieben. Und weil das so erfolgreich war, der Schöpfer ist übrigens der Jack Webb, der Produzent war, Autor und auch Sprecher und Schauspieler. Der hat es dann 2 Jahre später aufgrund des Erfolgs auch fürs Fernsehen adaptiert. Und das ist schon so eine Art Dauerbrenner, weil diese Serie gab es mit vielen Folgen in den 50ern, dann auch wieder in den 60ern, tatsächlich nochmal Ende der 80er und auch nochmal in den 2000er Jahren. Es hat immer ein bisschen abgenommen, aber man hat immer versucht, das wieder aufleben zu lassen. Und es geht letztendlich um Kriminalfälle, die auf wahren Tatsachen beruhen und so. Der Dauerbrenner an Ansage ist immer, aber die Namen der Personen wurden zu deren Schutz verfremdet.
Also ähnlich wie das dann auch bei Law and Order eigentlich ist, bei der Serie, wo man
genau,
das auch
also, immer also schon hat. So ein Vorläufer für vieles. Der deutsche Titel war Polizeibericht und wir haben dann auch eine deutsche Entsprechung gehabt, die hieß in den 50er Jahren Stahlnetz. Und man sagt, von der Art und Weise, wie das produziert wurde, ist das eigentlich unser Vorgänger des Tatorts, dass man daraus dann auch die Idee geschaffen hat. Den Film, den wir jetzt gesehen haben, den hat vor allen Dingen mit Dan Aykroyd inszeniert als Produzent und auch Autor und auch einer der beiden Hauptdarsteller. Und er ist ein sehr großer Fan dieser Serie gewesen, was man dem Film in allen Poren, kommen wir nachher noch dazu, anmerkt. Und er hat das halt in die 80er Jahre geholt.
Ohne dass man es eigentlich merkt.
Ohne dass man es merkt, weil es wirkt trotzdem wie so ein Film. Das ist so ein Studiofilm, so ein alter. Es wirkt alles sehr, sehr künstlich. Man merkt, dass da vieles noch in so Gremlins-mäßig in so schönen Kulissen gedreht wurde. Man meint immer mal, das war jetzt ein Matte Painting und so. Also es ist jetzt nicht wie New Hollywood, was man zwischenzeitlich ja schon mal irgendwie hatte, wo man rausgegangen ist ins Land und an richtige Schauplätze, wo das eigentliche Leben so spielt und versucht hat, realistisch zu machen. Der Film ist halt in vielen Bereichen, ich will es nicht Satire nennen, das ist eher so eine Verbeugung vor der Serie, aber er versucht jetzt nicht irgendeine Realität nachzuahmen. Aber worum geht's denn jetzt inhaltlich und wen haben wir denn als Darsteller neben den Aykroyd?
Tom Hanks galt zu dem Zeitpunkt, als dieser Film erschien, ist tatsächlich schon als Kassengift, weil Filme, die er vorher gedreht hatte, finanziell abgestorben sind. Man hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich ihn schon als abgesägt gesehen in Hollywood. Das hat sich ja dann aber nicht bewahrheitet, weil dann kam ja auch noch Big danach, wo er dann auch noch eine Oscar-Nominierung bekommen hatte. Und das hat sich dann ja in den 90ern zu einer steilen Karriere entwickelt. Und dann tatsächlich ist Tom Hanks hier eigentlich der Nebendarsteller und dann Aykroyd natürlich, kann man sagen, der Hauptdarsteller, auch wenn natürlich der Film von beiden handelt. Aber ich glaube, textmäßig hat irgendwie Dan Aykroyd mehr zu bieten, hat man das Gefühl. Und die beiden sind eben Polizisten, sind Partner, die aufeinander gebunden werden, ohne es so richtig zu wollen. Aber das ist gar nicht so stark thematisiert, finde ich. Geht am Anfang ganz schnell. Und die sollen halt einen Fall aufklären. Da geht es darum, dass irgendeine ominöse Vereinigung die unterschiedlichsten Dinge erstmal stiehlt. Da geht es von Tieren bis über Brautkleider und man kann das nicht ganz zusammenführen.
Das ist also, die haben immer so Visitenkarten, die sie am Tatort hinterlassen. Also werbetechnisch gut gemacht und die heißen halt so Pagan und die haben halt auch so Ziegensymbol und ziehen sich gerne so Ziegenfellhosen, das ist eigentlich wahrscheinlich eher Schafsfell oder so an. Und das heißt halt auf Deutsch Privatarmee gegen Anstand und Normalität.
Und die gilt es eben, sag ich mal, zur Strecke zu bringen oder aufzulüften, was sich hinter diesen merkwürdigen Diebstählen und dann auch später sektenhaften Ritualen verbirgt. Das ist die Geschichte. Und tatsächlich ist es eher wie ein Krimi eben gestaltet, als mehr eine Komödie. Ich möchte hier nochmal die hervorragende Zeitschrift Prisma zitieren, die sagte, Tom Hanks und Dan Aykroyd garantieren in dieser Komödie pausenlose Lachparaden. Das ist natürlich Quatsch. Prisma hat den Film nie gesehen, weil in dem Film gibt es eigentlich gar nicht so viel zu lachen. Zumindest gibt es keinen Schenkelklopfer. Der Film ist natürlich von der Grundthematik eher ernst, finde ich, und natürlich immer wieder mit lustigen Anekdoten und Situationen natürlich geschmückt, definitiv. Es gibt auch, wenn sie sich da verkleiden als unglaublicher Punk, also die Verkleidung von Dan Aykroyd als Punk mit Run DMC Button und so weiter.
Auf jeden Fall wird die angekündigt, als da muss der Polizist, darf er sich irgendeinen Wisch abholen, wenn er undercover geht, und da darf er in die Asservatenkammer oder in die Verkleiderkammer gehen, und dann haben wir uns gekleidet wie stilecht zu der Zeit Mitglieder einer Straßengang zu tun. Und naja, Tom Hanks sah dann irgendwie so aus mit angeklebten Pornobärtchen, so ein bisschen wie Magnum in irgendeinem so Fetisch-Dings. Und ja, Dan Aykroyd war irgendwie so Punk, aber mit gleichzeitig mit Hip-Hop-Buttons. Und ich glaube, die haben halt gar nicht gewusst, was sie da alles drauf gepinnt haben, auf die Rockerkutte. Auf jeden Fall sah er am Ende aus, was haben wir gesagt, wie Elton John mit Giro, genau, oder so. Also schon das.
Also der Film ist natürlich witzig, aber er ist eben kein Schenkelklopfer. Und es sind vor allen Dingen, was mich begeistert hat, sind, dass diese unglaublich langen Monologe. Also wenn jemand spricht, ist es so, dass das wirklich immer sehr, es wirkt wie ewig ausgefeilte, lange Sätze mit Worten, die wirklich zurechtgelegt sind, die niemals spontan sein könnten. Und es ist wirklich ein Satz gefühlt, dauert immer eine Minute, wenn jemand was sagt. Und auch immer ganz ernst und total an der Sache interessiert. Und das finde ich toll, weil in dem Film wird sehr viel gesprochen auf sehr eindrucksvolle Art und Weise.
Man muss dazu sagen, wir haben es jetzt auf meinen Bitten hin auf Deutsch geguckt, weil das ist so ein Film klassischerweise aus den Mitte der 90er Jahre, den ich immer so in diese Kategorie zähle, für mich als ehemaliges DDR-Kind, den wir dann quasi so 5 bis 10 Jahre nach der eigentlichen Entstehung zeitversetzt mit ganz anderen vielen Filmen dieser 80er Jahre geguckt haben, und dann für einen 10-12-Jährigen das auch unglaublich geil gewesen ist. Das ist für mich immer so mit den ganzen Eddie Murphys, wie die Glücksritter oder die Suche nach dem goldenen Kind oder Beverly Hills Cop und alles, was so ein bisschen in diese Richtung ging, fand ich den damals auch sehr spannend und wollte den unbedingt jetzt nochmal gucken und auch mal sehen, wie gut der gealtert ist. Würde ich sagen, kann man ihm jetzt bedingt Qualitäten immer noch zusprechen, weil er tatsächlich für einen Erwachsenen gar nicht mehr so lustig ist, unter anderem aber auch gar nicht so intendiert ist. Da müsste man jetzt mal wieder die Originalfassung angucken, weil der ist in dieser, wie so oft zu der Zeit, muss man sagen, leider wesentlich ernster wohl auch gewesen, als man das in der deutschen Fassung anmerkt. Dort hat man dann doch eher wieder versucht, aufgrund des eingebauten Sprachwitzes, der vielleicht gar nicht da war, dort noch mehr rauszuholen an Komödie. Ist die Frage, ob es jetzt notwendig ist oder nicht.
Auch auffallend rassistisch ist der Film, muss man sagen. Also hier wird sehr stark mit Stereotypen auch gearbeitet, wo man dann schon mittlerweile die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Das ist aber eben auch so eine Sache der Zeit. Es ist halt, der Böse ist halt, oder das Gangmitglied ist halt Mexikaner, Lateinamerikaner, Schwarze oder Asiate. Das ist halt in dem Film ganz schön, fällt einem doch ziemlich stark auf. Produziert ist der Film zum Beispiel von Bronnie Brillstein. Der ist natürlich im Komödienfach in den 80er Jahren auch wirklich nicht wegzudenken. Hat dann auch später noch Alf gemacht oder auch währenddessen. Und hat natürlich auch die Blues Brothers mit produziert. Da ist auch wieder die Verbindung zu Dan Aykroyd zum Beispiel und auch zu anderen Mitwirkenden. Und den merkt man auch. Also der Film hat auch irgendwie immer wieder, man merkt ein bisschen Blues Brothers, irgendwas auch von den Optiken her, auch die Action-Szenen, das ist alles, es gibt auch Action in dem Film. Das ist einfach dieses Ding, was er auch da bedient hat damals. Und mir vor allen Dingen besonders aufgefallen ist der Soundtrack auch von Ira Newborn, der ja wirklich für jede wichtige Komödie scheinbar in den 80er Jahren den Score geschrieben hat. Der ist unheimlich hymnisch teilweise und auch sehr spannungsgeladen, und er hat ja auch die Musik gemacht zu Nackte Kanone, das fällt einem total auf, oder auch zu Blues Brothers zum Beispiel.
Jetzt macht es bei mir gerade so ein bisschen Klick. Also wir haben ja vorhin noch den Abspann gehört, und ich habe dir erzählt, dass ich irgendwann mal für 1 Euro auf dem Carbuzel auf dem Flohmarkt mir den Soundtrack geholt habe, und da ist das finale Lied, du warst auf dem Klo, aber hast noch so die letzten Takte mitbekommen. Das ist ja so eine schon so eine Crossover-Rap-Rock-Nummer, wie es damals ja gerade so anfing, die aber tatsächlich intoniert wurde von Dan Aykroyd und Tom Hanks selbst. Die erinnert aber schon an It's Like That, an diese Crossover-Geschichte von Aerosmith und Run-DMC. Vielleicht war es deswegen also doch sogar ein durchdachter Tribute, dass er diesen Patch auf seiner Punkerjacke hat, der da eigentlich ein bisschen deplatziert aussieht, weil das ja doch eine gewisse musikalische Mode gewesen ist. Sollte man mal reinhören in den Soundtrack.
Solche Verbindungen kann man ja auch noch weiter hier erkennen. Zum Beispiel gibt es dann auch mal ein Witzchen über James Bond. Das ist ganz lustig, weil der Regisseur des Films, der Tom Mankiewicz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat nicht viel als Regisseur zu tun gehabt, aber er hat 3 James-Bond-Filme geschrieben in den 70er Jahren. Und darauf nimmt man auch hier so ein bisschen lachhaft Bezug.
Bevor der Stefan jetzt auch noch was sagt, James Bond ist ein gutes Stichwort, weil da spielt Jack O'Halloran mit. Der spielt hier den Emil Mutz. Das ist wahrscheinlich so der prestigeträchtigste Charakter in dem Film. Und der erinnert so daran oder lässt einen so denken, war Richard Kiel nicht verfügbar, weil der spielt so die klassische Nummer des James Bond Beißers, hat vielleicht nicht ganz die körperlichen Ausmaße, aber so ungefähr die gleiche Physiognomie. Also er kann jemanden hochheben, mit einer Hand festhalten, während mit der anderen Hand noch irgendwas im Gesicht, ach so, hier den Spock-Griff machen, sodass der dann in Unmacht fällt, ohne dass der andere Arm auch nur im geringsten ermüdet. Also ist ein ganz starker, ganz großer Kerl, um jetzt hier bei James Bond den Kreis zu schließen. Jetzt du, Stefan.
Das mit James Bond wollte ich auch nochmal sagen. Das waren ja die Roger Moore Bonds, beziehungsweise bei Diamonds Are Forever, dem 71er mit Sean Connery, dem Nachtclub, hat er ja auch geschrieben. Und dann hat er eigentlich so dieses komödiantische 70s-Flair mitbegründet mit seinen Drehbüchern, die ihn weg vom seriösen Agenten-Thriller hin zum Popkulturphänomen gebracht haben, weil Roger Moore war ja sehr popkulturträchtig. Und da passt das auch wieder mit dem Beißer, weil Beißer war auch ein typischer Roger Moore-Antagonist. Sind auch noch andere Darsteller, also falls wir den jetzt nicht schon hatten, Jack O'Halloran war ja auch der Nun in Superman 1 und 2. Der tritt hier auf. Ich habe nämlich gerade bei IMDb die Premierenfeier Gästeliste da. Christopher Plummer ist natürlich auch eine wichtige Nebenfigur. Und dann lese ich bloß ein paar Namen vor, die man vielleicht kennt.
Stopp. Also da ist noch ein ganz... Aber mach du erst mal, Tobi. Mach du erst mal.
Ist auch ein Herr Boswick dabei. Und wir erinnern uns an Megaforce. Hauptdarsteller.
Okay. Aber viel wichtiger.
Der hat einer der so dieser typierten Frauen gespielt, glaube ich.
Also du möchtest jetzt was zum Jack O'Halloran sagen, weil sonst gehe ich in der Namensliste weiter.
Nee, also ich will in der Namensliste weitergehen, weil eine ganz bekannte Darstellerin, später erst bekannt geworden, ist die, sagen wir mal, die weibliche Hauptrolle und der Love Interest von der bis dahin Jungfrau Dan Aykroyd oder von seiner gespielten Rolle, nämlich die Alexandra Paul. Und Benedikt fiel sofort auf, mir nicht gleich, weil ich dachte, Mensch, die sie doch 2 Jahre oder ein paar Jahre später, wenn sie dann in dieser Serie spielt, in der sie berühmt wurde, doch schon viel älter aus. Alexandra Paul ist durch Baywatch berühmt geworden. Und du hast jetzt nochmal die schandhafte Ehre zu sagen, woran du sie immer festgemacht hast bei Baywatch.
Festgemacht wird?
In der Tat ist es interessant bei Baywatch. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren mir mal die ersten 3 Staffeln tatsächlich angeschaut. Und da hat man 2 Sachen bemerkt. Also erstmal ist sie ja ein bisschen später eingestiegen und sie ist definitiv die mit den kleinsten Brüsten immer, was ja für die Serie eigentlich der Tod ist als Rolle. Aber sie hat ja wirklich lange da mitgewirkt. Im Gegensatz dazu gibt es diese andere Figur, ich glaube, die heißt Roberta oder irgendwie sowas. Ihre Brüste sind dann tatsächlich merklich gewachsen von Staffel zu Staffel. Aber dann auf chirurgische Art und Weise, denn sie war schon volljährig, glaube ich. Also das ist ganz interessant. Und sie hat auch, und das fiel uns eben auch noch auf, natürlich in diesem hervorragenden Film, den wir mit John Badham gemeinsam gesehen haben, zum Teil Die Sieger, American Flyers, mitgespielt, zusammen mit Kevin Costner unter anderem. Also ein hervorragender Film nochmal, American Flyers, unbedingt anschauen.
Ja, eigentlich so einer seiner besten oder wenn nicht beste. Also
von würde der Qualität, ich fast unterschreiben, ja.
Also auf der Gästeliste war eine Reihe, das wollte ich nochmal sagen, das kam heraus 87, deswegen passt auch das mit dem Pagen, dieses komödiantische Parallel zu Spectre von James Bond. Also das ist eine Popkultur-Clash-Komödie, die ihr hier habt. Ne? Und das ist interessant, mit Tom Hanks, das wusste ich gar nicht mehr, dass der da eigentlich schon auf dem absteigenden Ast war und dann erst wieder so richtig hochkam. Nicolas Cage war auf der Gästeliste, der war ja damals auch extrem populär nach seinen jungen Kurzauftritten bei Coppola, bei seinem Onkel und galt schon als Wunderkind. Dann haben wir noch Michael Paré von Straßen in Flammen, auch eine Kultfigur der 80er, der dann auch nicht mehr so viel Wichtiges und Gutes gemacht hat, aber man kennt ihn. Das ist ein Kultschauspieler.
Der Film ist ja eine Komödie und ich weiß nicht, ob ihr ihn damals genannt habt bei eurer Einführung zum Buddy-Movie. Ich glaube nicht, weil er jetzt nicht so das klassische Action-Vehikel ist, aber es ist nicht so, dass es jetzt gar keine Action gab. Und jetzt, ich habe nämlich die Zahlen gerade mal gegoogelt und du kennst die Darsteller und ursprünglich wollte Dan Aykroyd für die Rolle seines Partners noch seinen guten Kumpel James Belushi besetzen. Er hatte da aber gerade keine Zeit. Wäre auch spannend gewesen. Es wäre wahrscheinlich noch viel überdrehter geworden, wenn er statt Tom Hanks diese Rolle des etwas lockereren Cops gespielt hätte.
Aber Tom Hanks hat zu dem Zeitpunkt auch fast nur Komödien gemacht, das passte dann schon gut.
Ja, rein, aber nicht so ein Dauer auf Koks krass durchdrehter Flummi wie John Belushi
ist. John Belushi war da schon lange tot. Der ist ja 82 gestorben. Sein Bruder James Belushi war, glaube ich, was die Drogen anging, nicht ganz so. Ich war wenn überhaupt tätig, aber auf jeden Fall war er auch auf Komödien mehr oder weniger spezialisierter Schauspieler.
Was hat der Film gekostet, was denkst du?
Der sah ziemlich teuer aus. Ich würde jetzt einfach schätzen, zu der Zeit war ja ein Film, der 50 Millionen Dollar gekostet hat, schweineteuer, das war ja ein Riesending. Ich würde den jetzt vielleicht auch so bei 20 Millionen einschätzen ungefähr.
Es hat noch niemand so eine krasse Punktlandung hingelegt. Es waren 20 Millionen US-Dollar, zumindest sagt das Internet, eingespielt hatte und das denke ich dann ganz okay 66.
Das ist auf jeden Fall für einen Film dieser Größenordnung in Ordnung. Ich will nochmal ganz kurz, weil mir das aufgefallen ist und wichtig ist, die Matte Paintings, muss ich erst nochmal sagen. Es gibt zwei Stück davon, die mir aufgefallen sind. Also wirklich im Hintergrund, es geht hier wirklich einmal nur um Himmel und ein Mond, der zu sehen ist, ja, mit Wolken, Fahnen ist. Nur für eine Sekunde, also wirklich im Vorbeischwenken. Aber so ein geiles Ding, wirklich so detailliert und wunderschön gezeichnet. Möglicherweise war das ein Recycling von einem anderen Film, der viele Jahre früher war. Ich gehe nicht davon aus, dass es unbedingt für den Film selbst gemacht wurde. Aber das sind Sachen, die noch auffallen, die da auch wirklich mir gefallen haben. Man kann bei dem Film auch viel entdecken, neben dem eigentlichen überhaupt.
Ich wollte noch einen interessanten Trivia sagen, und zwar die englische Video- und Kinofassung war um 14 Sekunden gekürzt. Und ratet mal, warum? Es gibt hier eine Kampfsequenz, und zwar Nunchaku.
Ja,
Nunchaku,
das stimmt.
Während einer Kampfszene. Das war strikt verboten in England damals und das hat man rausgeschnitten. Keine Ahnung, erklär mal mehr dazu.
Nö, müssen wir nicht mehr zu erklären. Das war diese Gangbegegnung mit den drei Minderheiten, die hier zu boshaften Menschen degradiert wurden.
Aber das ist ein interessanter Fakt. Das hatte man ja auch bei den Turtles-Filmen, der ja vielen Eltern als Umsetzung dieser Comicvorlage der erste Teil zu hart vorkam. Und deswegen war es, glaube ich, so im zweiten, dass die dann halt der Michelangelo nur noch mit Würsten rumgemacht hat, anstatt von nur ein
Jackos. Da sind wir wieder beim goldenen Handschuh angekommen.
Und man sich deswegen dafür geholfen hat, nebst den deutschen dämlichen Poing, Peng und Bums Synchro-Effekten. Aber das war tatsächlich eine Waffe, die lange Zeit verpönt
war. Das war bestimmt eine scharfe Salami. Okay, ich denke, wir haben nicht alles über diesen Film jetzt gesagt, aber auf jeden Fall vielleicht den Film schmackhaft gemacht. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von PandaStorm. Ja, ist erhältlich auf Blu-ray in jedem guten und auch schlechten Fachgeschäft.